und Universalcast. Kommunikation im digitalen Zeitalter. Ihr Universal-Host heute, Christian Jakubetz.
Eieiei, liebe Leute, ich sag's euch, mich plagt das schlechte Gewissen. Lange Zeit nichts mehr von mir und von uns vom Universalcode hören lassen, zumindest hier in diesem Podcast nicht. Das lag allerdings nicht daran, dass wir so übermäßig faul gewesen wären. Ganz im Gegenteil, wir haben wie die Berserker gearbeitet an diesem neuen tollen Projekt. Wir waren beispielsweise auf der Republika in Berlin. Wir werden demnächst in Nürnberg sein beim Festival Nürnberg Digital. Das ist ein bisschen größer ausgefallen, als wir uns das eigentlich gedacht haben. Wir haben eine Webseite veröffentlicht, universal-code.de. Die ist noch ein bisschen in einem rudimentären Zustand, aber wir dachten uns, jetzt muss mal dieses Baustellenschild weg und jeder von euch, der irgendeine schöne Idee, Kritik, Anregungen etc. hat, meldet euch jederzeit gerne bei uns, beispielsweise in unserer LinkedIn-Gruppe. Tja, aber trotz alledem haben wir dann doch noch die Zeit gefunden, erstens wieder eine neue Folge unseres Podcasts aufzunehmen, zweitens eine wunderbare, großartige Autorin hierher einzuladen. Sie war auch schon mit uns in Berlin bei der Republika. Wer das ist und was sie macht, das erfahrt ihr jetzt dann gleich. Wenn ich hier die ganze Zeit von wir spreche, dann ahnt ihr es, ich bin nicht alleine heute hier. Mein Co-Herausgeber Markus Kaiser ist ebenfalls da. Und von uns beiden gemeinsam erfahrt ihr jetzt alles andere. So Markus, langsam wird es zur Dauereinrichtung, dass wir beide hier zusammen hocken und über Universalcode reden und vor allem darüber, was alles passiert ist. Wir haben zur Erinnerung in den letzten Wochen immer so ein bisschen über die Fortschritte gesprochen, über neue Autorinnen und auch eine Autorin inzwischen. Die zweite, da kommen wir dann gleich noch drauf, ist auch schon mit im Boot. Aber worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist irgendetwas, was eigentlich ganz banal ist, nämlich das Thema Webseite.
Das ist tatsächlich richtig. Es ist fast schon bezeichnend, dass wir begonnen haben. Wir haben ja auch eine Universalcode-LinkedIn-Gruppe, bei der jeder beitreten kann. Wir haben die ersten drei Events stehen in München, bei der Republika in Berlin und in Nürnberg beim Nürnberg Digital Festival. Aber tatsächlich die Website noch nicht online gehabt. Man kann, glaube ich, in der Vergangenheitsform sprechen. Denn jetzt, ja, pünktlich zu dieser Aufzeichnung, sind wir auch online gegangen.
Genau, und vielleicht kann man ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Manchmal scheitert man ja an so ganz absurden Dingen. Scheitern ist vielleicht zu viel gesagt, aber tatsächlich hat uns WordPress immer wieder ein bisschen getriezt und hat irgendwie obskure Fehlermeldungen von sich gegeben, hat ein bisschen gedauert, bis man das hinbekommen hat. Zwischendrin, weil du gerade sagst, LinkedIn-Gruppe, habe ich mir echt überlegt, dass ich dachte, braucht man eigentlich heutzutage noch eine Webseite, also du hast es ja gerade erwähnt, ne? Wir haben LinkedIn, du hast 1000 Social-Media-Kanäle, wir können über einen Podcast kommunizieren. Gehen Leute noch auf einen Rechner oder inzwischen machen sie es ja wahrscheinlich hauptsächlich mobil und tippen dann www.xy.de ein. Machen die das noch? Wie machst es du in der Lehre? Erzählst du deinen Studenten und Studentinnen eigentlich noch irgendwas über eine Webseite? Fangen die dann an zu lachen und sagen, ach, jetzt kommt der olle Prof mit seiner Webseite daher? Oder ist es noch relevant?
Früher, als ich die ersten Seminare zum Thema Online-Journalismus oder digitalen Journalismus gegeben hatte, war es tatsächlich so, dass die Website so im Zentrum stand. Da hatten wir noch ganz exakt analysiert, tagesschau.de, Spiegel, Online, Bild, kicker.de und Co. Und ja, inzwischen ist es ein Ausspielkanal neben vielen. Natürlich nehmen wir alle möglichen Apps unter die Lupe. Social Media spielt eine ganz große Rolle. Das heißt, das hat deutlich natürlich an Bedeutung verloren, aber man darf es nicht unterschätzen, es spielt natürlich immer noch im digitalen Journalismus eine Rolle. Und ja, bei uns hat es natürlich auch eine ganz spezifische Funktion, auch eine abgestimmte Funktion.
Ich sag dir auch gleich noch aus dem Nähkästchen ein bisschen dazu, immer wenn wir dann bei Hybrid 1 irgendwie mal von Unternehmen, von Redaktionen oder sonst was gefragt werden, oder um Beratung gebeten werden und dann geht dann irgendwann die Debatte um das Thema Webseite, sage ich denen immer, und das werde ich Ihnen auch in 10 Jahren noch sagen, die Webseite hat einen ganz entscheidenden Vorteil, die gehört euch. Ihr seid nicht davon abhängig, ob Elon Musk gerade mal zufällig eine Plattform baut oder irgendjemand sagt, ich baue jetzt meine Plattform wieder zurück oder irgendein Algorithmus wird geändert oder sonst irgendwas. Das ist eure Plattform, das ist euer Content. Und das war ja für uns dann letztendlich auch ausschlaggebend zu sagen, wir machen eine eigene Webseite. Also ist alles schön und gut, wenn wir bei LinkedIn etc. sind, aber ich käme mir irgendwie komisch vor, wenn wir sie nicht hätten. Was machen wir alles auf der Webseite? Das ist wahrscheinlich die viel spannendere Frage.
Die Webseite wird mehrere Funktionen haben. Sie wird natürlich erstmal so eine Anlaufstelle sein. Welche Events gibt's? Hatten wir vorhin ja drüber gesprochen, über die 3, bei denen wir bereits sind. Wir werden ankündigen, wann Universalcode Lunch Breaks sind. Lunch Breaks bedeutet ja, über ein Thema innerhalb einer Stunde von 12 bis 13 Uhr Informationen zu bekommen. Läuft ja schon diese Reihe. Und natürlich auch aus dem Buch die Links hinweg zurück auf die Website, also gerade über QR-Code aus dem Buch raus, um über aktuelle Tools informiert zu sein. Denn wir brauchen natürlich nicht in dem Buch über aktuelle Tools schreiben, die dann schon längst veraltet sind mit Druck des Buchs. Also auch die Funktion wird es haben. Und natürlich werden wir auch gewisse Inhalte dann zu Bestandteilen des Buchs auf der Website platzieren. Vielleicht eins muss man dazu sagen, ich spreche jetzt auch viel dann im Futur. Wir werden, die Website ist jetzt ja auch in einem ganz, ganz, ganz frühen Stadium an den Start gegangen. Also bitte nicht die für den Endpunkt halten. Wir wollten aber ähnlich wie das gesamte Projekt euch alle mitnehmen dabei und auch die Website Stück für Stück mitentwickeln, Stück für Stück inhaltlich gestalten. Gern auch hier Feedback, Anregungen, seid gern mit dabei, aber das muss man wirklich dazu sagen, bewusst ist auch das ein Entwicklungsschritt, bei dem wir euch gerne mitnehmen wollen.
Und wenn wir schon beim Thema Futur sind, machen wir noch was mit Futur. Diese Lunchbreaks, ab und zu ja auch mal Deep Dives, die wir da haben, die sollen sich ja ein bisschen erweitern. Momentan sind wir so im Turnus einmal im Monat, aber idealerweise geht da am Ende irgendwie sowas wie eine kleine Academy.
Ja, auf jeden Fall. Ich halte es für eine tolle Idee, denn es bietet die Möglichkeit, natürlich viel strukturierter uns auch Wissen ja zu vermitteln. Und das ist ja unser Ziel beim Universalcode, egal ob übers Buch, über den Austausch bei Meetups, Stammtischen, egal ob über den Podcast, wir wollen Wissen vermitteln. Und das Wissen, das sich sicherlich auch wandelt im KI-Zeitalter. Wir wollen möglichst viele verschiedene Referentinnen und Referenten mit einbauen. Deshalb freut es mich auch, dass wir sehr viele Zusagen auch für die Lunchbreaks bekommen haben. Und ja, schauen natürlich auch nach euren Interessen, wie kann man das Ganze noch weiter mit ausbauen, damit sozusagen der Bereich Content, wie kann ich Medien im digitalen Zeitalter voranbringen, für euch auch bestmöglichst dann abgedeckt ist.
Okay, weil wir gerade von Referenten und Referentinnen sprechen. Markus, ich bin ja quasi Alterspräsident bei Universalcode und als Alterspräsident kann ich euch auch Geschichten aus langer Vergangenheit erzählen. Nämlich beispielsweise, dass es in der Mitte der 70er Jahre ein Album gab, einer Band namens Supertramp, die Älteren erinnern sich, und da liegt dann so ein Mensch im Liegestuhl und hat eine Sonnenbrille auf und sonnt sich und umherum, weiß ich nicht, qualmen irgendwelche Fabrik Schlote und er liegt in einer total verdreckten Landschaft und oben drüber steht Crisis, what crisis? Also Krise, welche Krise? Und das war für mich so der Inbegriff von jemandem, der halt anscheinend ein bisschen uneinsichtig ist und naja, also einfach nicht kapiert, dass er in einer Krise ist. Heute, wenn das passieren würde, würde man ihm, jetzt kommt endlich die Überleitung, eine Krisenkommunikatorin schicken.
Absolut richtig. Und da gibt es kaum jemand Besseren als unsere heutigen Gast, Eva Werner, Krisenkommunikationsspezialistin, die unter anderem tätig war für den Münchner Merkur, die für den Deutschen Journalistenverband gearbeitet hat und auch bei der ARD in der Kommunikation tätig war. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf Ihre Berichte zu dem Thema.
Und mit ihr reden wir jetzt. Eva, erstmal eine ganz grundsätzliche Frage an dich. Du bist der erste Mensch, den ich kennenlerne, der sich beruflich intensiv mit Krisenkommunikation beschäftigt. Wie kommt man eigentlich dazu zu sagen, ich möchte jetzt Expertin für Krisenkommunikation werden?
Naja, erstmal gab es einige Fälle, schon angefangen von Nachwuchsjournalisten in Bayern. Markus kennt das auch. Da hatten wir schon die ersten Fälle sozusagen ehrenamtlich. Dann später beim Deutschen Journalistenverband natürlich, wenn man, also wo ich gearbeitet habe, 10 Jahre lang, wo sich ganz viele Journalisten immer damit beschäftigen, was man so tut und das auch kritisieren wollen. Sowohl die Mitglieder als auch eben Journalisten, die einen kritisch unter die Lupe nehmen. Da haben wir viel Krisenkommunikation gemacht, aber ich war mir nie sicher, ob das, was wir tun, auch wirklich das ist, was man in der Wissenschaft so empfiehlt. Aus dieser Situation heraus kam mein Interesse, einmal nachzulesen und dann auch intensiver nachzulesen, wie es denn wirklich geht. Ich habe dann gemerkt, dass man viel auch aus dem Bauch raus richtig macht, aber es einem wirklich hilft, zu wissen, dass das genau das Vorgehen ist. Und dann gab es eben die Idee gemeinsam mit Freunden, dass wir das, was wir uns jetzt angeeignet haben, praktisch und theoretisch auch weitergeben können, weil eben auch da das Interesse da war. Gerade wenn jemand neu im Job ist, haben wir festgestellt, dass da große Unsicherheiten da sind oder auch von Geschäftsführern zum Beispiel, weil ja normalerweise Geschäftsführer oder auch Geschäftsführerinnen natürlich das Interesse haben, das Unternehmen besonders gut dastehen zu lassen in der Krisenkommunikation. Aber heißt es, Fehler zuzugeben. Und das ist gar nicht so selbstverständlich für viele Geschäftsführer, dass man das dann eben vermittelt, Moment in der Krisenkommunikation, jetzt ist der Zeitpunkt, bitte gebt die Fehler schnell und umfassend zu. Danach könnt ihr, wenn diese Krise überwunden ist, wieder zurückkehren zu dem, was ihr sonst immer tut, nämlich euer Unternehmen gut dastehen zu lassen. Aber wenn ihr jetzt versucht, Dinge unter den Teppich zu kehren, dann kann das negativ für euch ausgehen. Also so hat sich das alles nach und nach entwickelt.
Du hast jetzt ja schon einiges genannt, wie man vorgeht. Wie funktioniert es denn noch? Was sind denn noch so wichtige Parts? Kann man eine Krise einfach auch mal versuchen, erstmal auszusitzen?
Das sollte man besser nicht tun. Also wirklich nicht. Das war vielleicht vor 20 Jahren noch möglich. Das war übrigens auch noch so ein Punkt. Da habe ich ein Krisenkommunikationsseminar besucht bei jemandem, der sich noch gar nicht mit digitalen Medien beschäftigt hatte. Der hat da tatsächlich empfohlen, wenn eine Krise am Freitagnachmittag passiert, dann könnte man ja erstmal bis Montag warten, ob die sich weiterentwickelt. Da saß ich damals schon drin und dachte, ach du lieber Himmel. Also das auf gar keinen Fall tun. Aber man muss dazu sagen, man sollte halt nicht unbedacht handeln. Auch das ist eine Gefahr, wenn man so erschrocken ist, wenn man vielleicht auch persönlich emotional betroffen ist, dass man so kopflos losrennt. Das nicht, aber schon gucken, dass man sehr schnell ist. Wir haben mal so plus minus gesagt, idealerweise in einer Stunde. Jetzt ist klar, wenn nachts um 2 eine Krise ausbricht, wird es schwieriger. Manchmal kann man vielleicht sogar schneller sein. Aber man muss eben 4-Augen-Gespräch idealerweise suchen und dann am besten innerhalb von einer Stunde durchdacht rausgehen. Vielleicht die Videobotschaft nochmal vorher aufnehmen. Ich habe es auch tatsächlich schon mal gemacht, kurz auf die Toilette gegangen, sich auf dem Handy einmal aufnehmen, was man gleich in den Medien rausgeben will und dann kann es losgehen.
Aber sag mal, erst vielleicht eine Grundsatzfrage. Wo beginnt eigentlich die Krise? Also ich frage deswegen, weil wir ja inzwischen im Social-Media-Zeitalter leben, in dem jeden Tag irgendwo so potenziell ein Shitstorm durch die Gegend fliegen kann. Ist ein Shitstorm schon eine Krise? Würdest du bei einem Shitstorm sagen, ey, wir müssen da unbedingt eingreifen? Oder ist der Shitstorm quasi im Level 1 unterhalb der Krise angesiedelt, wo man dann sagen kann, alle regen sich auf und am nächsten Tag wird wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben?
Klingt fast wie eine rhetorische Frage. Ich würde sagen, ist es aber nicht ganz.
War es auch
wo
nicht.
Wo beginnt eine Krise? Shitstorm kann sich ja zu einer Krise entwickeln. Ich habe auch öfter mal die Frage gehabt in meinen Seminaren, wie ist das denn, wie kann man das messen? Ab wie viel Twitter-Kommentaren kann man sagen, das ist jetzt kein kleiner, oder das ist jetzt ein Shitstorm und kann zur Krise werden? Das geht leider so nicht. Das kommt sehr stark auf das Unternehmen an und ja, auf die Größe des Unternehmens. Es ist eine lokale Krise. Es kann für einen Holzbetrieb im Ort, wenn da der Shitstorm lokal ist, mit 100 Kommentaren, kann das schon das Unternehmen ruinieren. Bei der ARD sind vielleicht jetzt 100 Kommentare noch gar nicht mal so viel. Und man kann auch sagen, manchmal ist eine Krise vorhersehbar, bevor überhaupt irgendwas an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Das Beispiel ist Relotius. Der Spiegel wusste, als denen klar war, dass es Fälschungen beim Spiegel gab, dass es zu einer Krise kommen wird und sie sind trotzdem oder genau deshalb auch bewusst aktiv an die Öffentlichkeit gegangen. Aber zurück zur Frage, wann ist es noch ein Shitstorm und wann wird es eine Krise? Ich glaube, bei Relotius war es ihnen von Anfang an klar, das wird nicht nur ein Shitstorm, das ist eine Krise für den Spiegel. Shitstorm muss man eben genau beobachten. Es gibt keine klare Linie. Also man kann nicht sagen, so wird ein Shitstorm definiert im Gegensatz zur Krise. Aber man könnte sagen, ein Shitstorm ist etwas, das das Unternehmen nicht in seiner Existenz gefährden kann. Das relativ schnell wieder verpufft und dann geht es weiter. Eine Krise zieht sich in der Regel länger. Man sagt ja auch, die Definition von Krise ist Höhepunkt oder Wendepunkt einer negativen Entwicklung, kann also auch zur Chance werden. Also die ARD hatte zum Beispiel ja einige Krisen in letzter Zeit, Stichwort Patricia Schlesinger. Aber wenn jetzt ein Artikel scheint in der Tagesschau, wo jemand von gebärender Person spricht, statt Mutter, und dann gibt es eben einen großen Aufschrei, dann würde man da sagen, das ist ein Shitstorm, bringt aber die ARD in seiner Gesamtheit noch nicht ins Wanken. Also da jetzt von der großen ARD-Krise zu sprechen, weil ein Journalist oder eine Journalistin mal ein Wort gewählt hat, das der Mehrheit der Öffentlichkeit nicht so gut gefällt, das ist keine Krise. Oder anders gab es ja auch jetzt Beispiel ARD, dieses Kinderlied, meine Oma ist eine alte Umweltsau, auch das war sicherlich nicht die große ARD-Krise. Ne? Das gibt's ja von vielen anderen Medien auch ähnlich. Ein Journalist, eine Journalistin schreibt etwas, was der Mehrheit in der Öffentlichkeit nicht so gut gefällt. Da dann immer gleich von der Krise des Unternehmens zu sprechen, wäre auf jeden Fall nicht angebracht. Aber eben Relotius war sicherlich eine Krise. Ich hoffe, dass die Beispiele haben es so ein bisschen klar gemacht.
Du hast ein Beispiel Klaas Relotius, früherer Spiegelreporter, der Dinge erfunden hat, ja kenntlich gemacht, dass ja auch durchaus ein bisschen Vorlauf da war beim Spiegel, um zu wissen, wie gehe ich raus. Du hast vorhin aber auch gesagt, innerhalb von einer Stunde reagieren. Wie wichtig ist es denn im Vorfeld, also wenn man noch gar nicht weiß, dass eine Krise kommt, sich so aufzustellen, dass man auch ja für den Tag X gewappnet ist? Und wie macht man es?
Vielleicht nochmal einmal kurz zurück. Also der Spiegel musste nicht in einer Stunde reagieren. Die mussten halt nur schnell reagieren, bevor es andere Medien rausfinden, weil es natürlich immer besser ist, man deckt es selber auf. Also es hat ja damals der Ulrich Fichtner, der Entdecker von Relotius, auch dann mit einem Artikel publik gemacht. Im Vorfeld reagieren ist aber, oder sich im Vorfeld aufzustellen, ist sehr wichtig, sich einmal Gedanken zu machen, was kann passieren. Also das wäre jetzt im Beispiel von einem zum Beispiel Medienunternehmen, dass man sich einmal überlegt, was sind eigentlich die Felder, in denen eine Krise auftreten kann. Die sind nämlich durchaus unterschiedlich. Wenn Reporter angegriffen werden, was ja auch immer wieder passiert und in letzter Zeit leider auch häufiger, dann braucht man da vielleicht einen anderen Krisenstab, als wenn jemand jetzt was Falsches an die Öffentlichkeit gebracht hat. Also wenn Reporter angegriffen werden, dann müsste ich überlegen, brauche ich das BKA an Bord? Wen aus dem Personal brauche ich an Bord? Während bei falschen Aussagen muss ich einen anderen Krisenstab haben. Dann muss man sich überlegen, hat man in dem Unternehmen externe, interne Kommunikation vereint? Sind die Rollen und Verantwortlichkeiten klar definiert? Sind die Infos zentral bereitgestellt? Wenn es eine längerfristige Krise ist, wie Beispiel Relotius, weiß man ja, das ist nicht in 3 Tagen abgeschlossen, wird vielleicht Protokoll geführt, wer wann was wie gemacht hat und welche Aussagen an die Medien gegeben wurden. Bei anderen Krisen wie zum Beispiel dem German Wings Absturz, also um ein ganz anderes Beispiel zu bringen, da muss man dann eben überlegen, brauche ich vielleicht eine Dark Side? Das werde ich jetzt bei Medien eher seltener brauchen. Ne? Also das wäre dann der Fall, wenn ein Mediengebäude einstürzt, wie das Kölner Stadtarchiv oder so. Dann müsste ich vielleicht überlegen, brauche ich eine Dark Side, um die Angehörigen zu informieren. Könnte der Fall sein, wenn es mal einen Amoklauf gäbe. Aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass Medienunternehmen eine Dark Side vorab entwerfen müssten, wo dann Informationen für Angehörige oder Ähnliches hinterlegt ist. Aber all das ist sowas, wo man sich im Vorfeld einmal Gedanken machen muss. Oder auch, was könnten sonst noch für Krisen auftreten? Das ist fast in jedem Unternehmen sind es Compliance-Verstöße, wie ist es möglich, dass es eine sexuelle Belästigung gibt? Das kann wahrscheinlich keiner so richtig ausschließen. Ne? Wie geht man damit um? Gibt es vielleicht Vertrauenspersonen im Unternehmen, die da erstmal dann ins Boot geholt werden? Oder wenn Gelder auch hinterzogen werden oder sowas. All das kann man ja nicht ganz ausschließen. Und da sollte man sich einmal Gedanken machen, um dann nicht in dieser Situation, wenn es hochkocht, wenn vielleicht schon die ersten Informationen an die Medien gegeben werden, recht blauäugig erstmal rumzueiern und sich zu überlegen, ja, was müssen wir denn jetzt da machen von A bis Z? Ne?
Was ist denn dran an dem, ja, sage ich jetzt mal Spruch, die Krise allein bringt einen nicht zum Wanken, aber eine schlechte Krisenkommunikation?
Da ist schon viel dran, aber es stimmt auch nicht immer. Also es kann schon sein, dass die Krise so groß ist, dass es das Unternehmen oder dass es zum Beispiel einen Vorstand zum Rücktritt bringen muss, Beispiel VW-Abgas-Skandal. Da müsste man vielleicht sogar den einen oder anderen Vorstand bitten, früher abzutreten. Also es kommt immer darauf an, aus welcher Sicht. Aber Krise kann ja immer Höhepunkt oder Wendepunkt sein. Und wenn man damit gut umgeht, kann es schon auch eine Chance sein, das Unternehmen besser dastehen zu lassen, langfristig. Aber es dauert natürlich, weil das Zitat von Warren Buffett, das quasi in jedem Krisenhandbuch steht, hat natürlich gilt. Also man braucht 20 Jahre, um die Reputation eines Unternehmens aufzubauen, jetzt aus dem Kopf zitiert, ne? Und man kann es in wenigen Minuten dann einfach auch, ich glaube 5 Minuten sagt, da kann man es zerstören. Deswegen gute Krisenkommunikation kann die Krise abmildern. Man kann sie vielleicht nicht ganz ungeschehen machen. Also die meisten von uns, jedenfalls von Journalisten, werden sich auch einige Jahre später noch an Relotius erinnern. Und vielen wird auch Patricia Schlesinger ein Begriff sein.
Wenn wir jetzt schon dabei sind, mit Zitaten um uns zu werfen, würde ich gerne noch den guten alten Churchill dazu packen, der immer gesagt hat, man soll eine gute Krise niemals verpassen. Eva, bevor wir in die Untiefen der Krisenkommunikation einsteigen, das wirst du ja dann alles noch im Rahmen von Universalcode auf allen möglichen Plattformen machen. Und lass uns ein bisschen über dich reden. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen unangenehm, wenn Journalisten, Journalistinnen über sich selber reden müssen. Aber wenn wir schon von Community reden, die Leute wollen ja ein bisschen was über dich wissen. Bevor du quasi die oberste Krisenkommunikatorin geworden bist, wie ist dein journalistischer Werdegang denn ausgefallen? Wie ist das gelaufen?
Also ich habe angefangen im Studium beim Bayerischen Rundfunk zu arbeiten, habe dann beim Münchner Merkur volontiert, war danach Redenschreiberin für Gerda Hasselfeld im Bundestag, wo man natürlich auch nochmal eine ganz andere Seite kennenlernt. Danach beim Deutschen Journalistenverband, ich hatte es vorher schon gesagt, sehr, sehr viele Journalisten als Mitglieder, die natürlich, was Journalisten zu eigen ist, immer alles besser wissen. Und habe mich danach eben dann selbstständig gemacht mit einem Unternehmen für Krisenkommunikation. Bin dann in der Corona-Zeit ins ARD-Hauptstadtstudio gegangen, danach in die ARD-Programmdirektion und bin jetzt wieder selbstständig. Das ist so quasi in der allerkürzesten Kurzform mein Werdegang. Habt ihr dazu noch irgendwelche Fragen?
Und du bist ja auch tätig sozusagen in der Ausbildung von Studierenden. Du bist Lehrbeauftragte, lehrst das Thema Krisenkommunikation und man wird dich auch im zweiten Halbjahr diesen Jahres als Universalcode Lunchbreak mal hören. Das heißt, auch da die Möglichkeit zu erfahren, wie geht man denn vor? Wie wichtig ist es denn auch tatsächlich, Journalistinnen, Journalisten und Unternehmenskommunikateure auszubilden?
Ja, schon wichtig, weil ich hatte es ja vorher gesagt, es ist nicht nur eine PR-Geschichte, weil Beispiel Spiegel, da hat Ulrich Fichtner, ist ein Journalist, der hat es dann enthüllt und es war auch gut so. Also ich habe es vielleicht vorher nicht so deutlich gesagt, aber aus meiner Sicht hat der Spiegel da im Wesentlichen gute Arbeit geleistet bei der Krisenbewältigung. Die Krise war nun mal da, die konnte man, also was im Vorfeld schiefgelaufen ist, sei dahingestellt, aber in dem Moment, wo es dann klar war, die Texte sind gefälscht, sind sie relativ schnell und effektiv an die Öffentlichkeit gegangen und Ulrich Fichtner als Journalist hat sich dazu selbst geäußert, also nicht die PR-Abteilung. Deswegen für Journalisten kann es schon sehr wichtig sein, auch wenn man es anders sieht, um eben beurteilen zu können, ob ein Unternehmen gute Krisenkommunikation macht und dann vielleicht darüber zu schreiben. Und aus PR-Sicht natürlich sowieso. Also wenn ich jetzt in die Presseabteilung von einem Wirtschaftsunternehmen gehen möchte oder auch in die Politik, dann sollte ich das können. Um vielleicht auch noch mal kurz ein Beispiel zu bringen. Der Innensenator von Hamburg war es, glaube ich, also der Herr Grote mit dem Du bist so ein Pimmel, war der Tweet, den es gab über ihn und er hatte dann gleich mit einer Hausdurchsuchung reagiert, also zumindest dann die Unterschrift drunter gesetzt, dass es in Ordnung geht. Und das Ganze hat für ihn dann erst die Krise verursacht, weil für die Nutzerinnen und Nutzer von Twitter vor, nämlich dann eben der Inhalt des Tweets und die Hausdurchsuchung nicht mehr in richtiger Relation standen. Das heißt, man sollte dann auch richtig beraten und sagen, nicht alles, was man vielleicht juristisch machen kann, ist kommunikativ, riesenkommunikativ, immer das Richtige. Es kann eben nach hinten losgehen, also Stichwort Streisand-Effekt zum Beispiel. Das heißt also, dass man ja mit juristischen Maßnahmen manchmal eine Krise erst richtig groß machen kann. Ich hoffe, das macht die Sache so klar, wie ich das erklärt habe. Ansonsten gerne nochmal gegenfragen.
Ja, soweit die Eva Werner mit all dem, was sie zum Thema Krisenkommunikation zu erzählen hat. Sich so anguckt, was es in den letzten Jahren an veritablen Krisen in Unternehmen und auch in journalistischen Häusern, wie wir gerade gehört haben, gegeben hat, dann ahnt man, von welcher Relevanz dieses Thema ist. Aber Markus, Eva ist ja nicht nur als Krisenkommunikatorin heute zu Gast gewesen, sondern ist auch Universalcode-Member sozusagen.
Genau, sie wird als Autorin im Buch mit dabei sein und wird auch im zweiten Halbjahr eine Lunchbreak für euch machen. Also da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich denke, da können wir vieles nochmal lernen dazu zum Thema Krisenkommunikation. Ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema, denn ich war selbst mal kurze Zeit auch Pressesprecher und bin da auch gleich an meinem ersten Arbeitstag in eine Krise reingekommen, also musste eine Krise damals für meinen damaligen Arbeitgeber managen und da wäre ich sehr dankbar gewesen, wenn ich damals schon dieses Know-how auch gehabt hätte.
Genau, so ist das. Also, ihr habt es gehört, die Eva wird dann einen Lunchbreak machen. Das wird wahrscheinlich nach den Sommerferien in Bayern sein. Muss man ja immer dazu sagen, weil die Sommerferien in anderen Bundesländern ja viel früher ändern. Sommerferien nach den Sommerferien in Bayern heißt immer so ab Mitte September. Wenn ihr den Termin wissen wollt, guckt auf unsere neue Webseite universal-code.de. Falls jetzt jemand die Frage stellen sollte, wieso habt ihr nicht universalcode.de, wäre viel einfacher. Haben wir jetzt bei der Eva in der Krisenkommunikation gelernt, absolute Transparenz, universalcode.de, ohne den Bindestrich in der Mitte. Gab's leider nicht mehr, haben wir auch nicht mehr bekommen. Deswegen universal-code.de, dort findet ihr eben dann auch in Bälde den Termin mit Eva Werner. Und das alles wäre ja nix ohne euch. Also es wäre super, wenn wir euch dort sehen. Wir würden uns total freuen, wenn wir euch auch bei Nürnberg Digital sehen. Dazu dann irgendwann in den nächsten 1, 2, 3 Wochen in der nächsten Folge vom Podcast wieder mehr. Fürs Erste herzlichen Dank, Markus, an dich und wir hören uns bald wieder.
Bis bald. Tschüss.